Liebe Geschwister, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Damit ihr den Peter Garmer nicht allzu sehr vermisst, der heute in Radeburg ist, fange ich auch mal mit dem Witz an. Mosche kommt zum Rabbi. Mein guter Schirm wurde gestohlen. Es muss jemand aus der Familie gewesen sein. Wie finde ich nur den Täter und bekomme meinen Schirm wieder? Ach, nichts einfacher als das. Versammle deine Familie am Tisch, lies ihnen die 10 Gebote vor und schaue ihnen bei Du sollst nicht stehlen fest in die Augen. Eine Woche später fragt der Rabbi Mosche, ob er seinen Schirm wieder hat. Ja, als ich Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib kam, fiel mir wieder ein, wo ich ihn vergessen hatte. Der heutige Bibeltext steht beim Evangelisten Johannes im 8. Kapitel. Ich möchte mit der Vorgeschichte beginnen. Es war Laubhüttenfest. Alle gingen nach Jerusalem zum Tempel, um es dort eine Woche zu feiern. Nur Jesus blieb in Galiläa, weil er noch nicht in Jerusalem öffentlich auftreten wollte. Seine Brüder und seine Jünger gingen ohne ihn. Doch nach einigen Tagen erschien Jesus doch im Tempel. Er zog nicht in großer Menge in Jerusalem ein, er ging nur allein hin und redete über Gott. Nachdem er wieder mal am Sabbat geheilt hatte, gab es Ärger, wie immer. Jesus erklärte den Schriftgelehrten, dass sie das Gesetz nicht richtig verstanden. Die anderen Festbesucher wunderten sich, dass Jesus sich so gut im Gesetz und den Schriften auskannte. Die Tempelwächter sollten ihn festnehmen. Sie taten es aber nicht, weil sie noch nie einen Menschen so von Gott sprechen gehört hatten. Die Nächte verbrachte Jesus wie immer am Ölberg. Jerusalem war zu den Festen völlig überfüllt. Der Ölberg ist nicht weit weg. Dort kann man gut übernachten. Und Jesus kannte wohl den Besitzer des Gartens Gethsemane. Dort beginnt nun der heutige Text. Johannes 8, 1-11. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt. Und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz des Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Unser Zusammenleben wird durch Gesetze geregelt. In den Büchern Mose gibt es viele Gesetze. Auch wenn uns einige dieser Gesetze überholt erscheinen, waren sie damals revolutionär. Bis zum 16. Jahrhundert ist die Bibel der einzige Ort, wo Sklaverei verurteilt wurde. Kinder und Frauen erhielten Rechte. Vielleicht keine völlige Gleichberechtigung, aber deutlich mehr Rechte als in europäischen Gesetzesbüchern des 19. Jahrhunderts. Sogar Kriegsgefangene hatten Rechte, falls sie nicht vorher schon getötet wurden. Die Anwendung und Auslegung des Gesetzes war nicht perfekt. Genau dieses hatte Jesus ja kritisiert. Deshalb brachten die Schriftgelehrten nun einen Fall zu Jesus. Wenn er meint, es besser zu wissen, soll er das halt zeigen. Ehebruch ist nicht so ein kleines Delikt. Das ist Teil der 10 Gebote und darauf steht die Todesstrafe. Ehebruch? Und sie brachten eine Frau? Gehört da nicht eigentlich noch ein Mann dazu? Auf frischer Tat ertappt man doch nicht nur eine einzelne Frau. Aber der Fall ist klar. Das muss Jesus doch sehen. Und wenn er wirklich auf Gottes Seite steht, muss er ein klares Urteil fällen. Jesus fällt ein Urteil, denn er kennt sich mit dem Gesetz aus. Aber sein Urteil betrifft nicht nur diese eine Frau. Alle haben gesündigt. Wie schnell haben wir, zumindest im übertragenen Sinn, Steine in der Hand? Doch was ist mit unserer Schuld? Vor einiger Zeit hatten wir beim Kirchenkaffee die Frage: Wer hat noch nie in seinem Leben etwas geklaut? Wir haben unter den Anwesenden keinen gefunden. Bei manchen waren es nur Möhren vom Nachbarn oder Pfennige aus dem Portemonnaie der Eltern. Mancher wurde nicht erwischt. Aber auch wir hätten unsere Steine fallen lassen müssen. Jesus schaut den Anklägern nicht ins Gesicht. Er lässt sie unbeobachtet mit ihren Gedanken allein. Eigenartigerweise ist den Älteren zuerst klar, dass sie Betroffene sind. Aber auch die Jüngeren gehen weg. Nur einer hätte das Recht, mit dem Steinewerfen zu beginnen. Jesus ist der einzige Anwesende ohne Sünde. Jesus spricht diese Frau nicht frei. Sie ist nicht ohne Schuld, aber er erlässt ihr die Strafe. Sie soll leben und es in Zukunft anders machen. Auch wir sollen nicht stehlen oder die Ehe brechen oder uns über die anderen Gesetze hinwegsetzen. Nur weil viele etwas tun, ist es nicht normal und richtig. Laut einem Beitrag von Arte vom 27.06. wird jedes 10. Kind in Frankreich innerhalb der Familie sexuell missbraucht. Keine Ahnung, ob die Zahl stimmt. Und selbst in Israel wird Abtreibung liberalisiert. Schon bisher stand dort jeder Soldatin 2 Abtreibungen pro Dienstzeit zu. Gegenüber den erwachsenen Eltern sind Kinder halt wieder rechtlos. Gerade die Bibel gab Kindern Rechte. Du bist mein Gott von Mutterleibe an. Erklärte als erstes Kinder für wertvolle Menschen, die zu einer Gottesbeziehung fähig sind. Im damaligen Umfeld durften Eltern ihre Kinder rechtmäßig als Opfergabe oder einfach so töten. Aber das biblische Recht, einen ungehorsamen Sohn zu töten, ist so kompliziert, dass es praktisch nicht anwendbar ist. Wir sollen uns über Rechtsbruch und schlechte Gesetze nicht freuen. Aber bevor wir einen Stein aufheben, um ihn zu werfen, hilft uns ein Blick in den Spiegel oder unser Gedächtnis, barmherzig zu sein. Barmherzigkeit bedeutet nicht, die schlechte Tat für gut zu erklären. Barmherzigkeit bedeutet Strafmilderung oder Straferlass und eine zweite Chance zum Leben. Lasst uns unsere zweite Chance nutzen und den anderen ihre zweite Chance gönnen. Der Friede Gottes und seine Barmherzigkeit sei mit euch allen. Amen.